Ja, in der Hinführung zur Predigt möchte ich euch Lukas 5, Vers 1 bis 11 lesen. Und da heißt es: Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen, die Fischer waren aber aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren, und er setzte sich und lehrte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach.
Ja, ich freue mich, bei euch zu sein, heute Abend wieder hier in Weltstetten. Inzwischen ist es schon wieder hell, wenn wir abends uns hier treffen, das ist schön. Können wir gleich die erste Folie haben, damit wir ins Thema reinkommen. Das ist der Wochenspruch für diese neue Woche. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Und was es heißt, auf die Barmherzigkeit Gottes zu vertrauen, haben wir vorhin schon im Eingangslied miteinander gesungen. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Wie gesagt, der Wochenspruch und auch das Wochenthema, das uns in dieser kommenden Woche begleiten soll. Aber die Frage ist natürlich, wie geht das jetzt so? Vor Gott liegen mit dem Gebet, nicht auf die eigene Gerechtigkeit, sondern auf Gottes Barmherzigkeit zu vertrauen. Wie geht es? Es gibt im geistlichen Leben eine uralte Regel, die kommt schon aus dem Mittelalter, die heißt Lex orandi, lex credendi. Wer kann Lateinisch? Heißt so viel wie: So wie du betest, so glaubst du. Also dein Gebet und dein Glaube, das ist sozusagen ein Spiegel voneinander. Im Glauben kann man sehen, wie du betest, und im Beten kann man sehen, wie du glaubst. Glaubst du an deine eigene Gerechtigkeit oder vertraust du auf Gottes Barmherzigkeit? Glaubst du an deine eigene Barmherzigkeit oder vertraust du auf Gottes Gerechtigkeit? Ich denke, ihr kennt alle diesen, vielleicht noch ein anderer Gedanke. Die andere Frage ist für mich auch noch, wenn man sich darüber nochmal nachdenkt oder ein paar Gedanken macht, helfen uns vielleicht auch die folgenden Fragen, diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Nächste Folie. Was ist dir das Wertvollste in deinem Leben? Worauf bist du richtig stolz? Ich hoffe, dass du was hast, was dir das Wertvollste ist, worauf du richtig stolz bist. Was findest du an dir so richtig gut? Und da merkt man gleich, worauf man vertraut und welche Rolle die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit Gottes spielt. Ich denke, ihr kennt alle noch diesen Werbespot. Da trifft einer nach langer Zeit wieder seinen alten Schulkameraden und dann zeigt er ihm ganz stolz ein paar Bilder: mein Auto, mein Boot und mein Haus. Ist er ganz stolz drauf. Und da wird deutlich, was ihm das Wertvollste ist in seinem Leben, worauf er so richtig stolz ist, was er so richtig an sich gut findet, was er alles schon geleistet hat. Also er vertraut auf das, was er selber kann. Und das betet er auch im Grunde genommen an. Was bin ich für ein toller Hecht? Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Und jetzt bietet uns Jeremia heute ein Kontrastprogramm. Das ist unser heutiger Predigtext aus Jeremia 9, die Verse 22 und 23. Da heißt es: So spricht der Herr. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit und ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke und ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Punkt. Zunächst mal. Und dann kommt dieses große Sondern, ich habe es extra unterstrichen. Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Jeremia, ein junger Mann, der mir persönlich sehr am Herzen liegt. Gott hat ihn in seine Nachfolge, Gott hat ihn auch in seinen Dienst gerufen. Und Helmut Lamparter hat seinen Kommentar zum Propheten Jeremia den Titel gegeben: Ein Prophet wider Willen. Jeremia ist jung, als ihn Gott beruft. Er ist unbedeutend, als ihn Gott beruft. Und als Gott ihn zum Propheten aussondert, er soll vor die Weisen im Volk Israel treten, die Weisen in der Politik und auch in der Religion. Er soll vor die Starken treten in der Wirtschaft. Er soll vor die Reichen im Land treten. Da sieht er sich überhaupt nicht geeignet dafür. Was soll ich, Jungspund, den Weisen, den Reichen, den Starken sagen? Er fühlt sich ohnmächtig gegenüber diesen mächtigen Leuten. Er ist zu jung, um da aufzutreten. Das war früher noch ein bisschen anders. Da waren die Alten, die Wissenden. Heutzutage ist es ja umgekehrt. Wenn ich was nicht weiß, muss ich meine Kinder fragen, wie geht es jetzt am Handy und wie geht es am Computer und so. Die sagen mir das dann: Oh Vater, muss man dir noch alles erklären. Damals war es noch anders. Damals hatten die Jungen die Alten fragen müssen. Jetzt kommt da so ein junger Jeremia und dann wehrt er sich gegen die Berufung Gottes und gegen den Auftrag Gottes. Und trotzdem hält Gott an seiner Berufung fest. Und dann erlebt er aber auch gleichzeitig, wie ihm die Weisen, die Starken und die Reichen widersprechen. Und er hält das kaum aus, wenn du irgendwo antrittst, im Namen Gottes reden musst, wenn alle abwinken und abwehren. Sagen: Was willst du uns schon beibringen? Was willst du uns schon sagen, du Jungspund? Ich habe während meines Studiums eine Semesterarbeit über Jeremia schreiben müssen und da ist er mir wirklich ans Herz gewachsen. Und eine Passage oder ein Vers im Jeremia 20, da klagt der Gott sein ganzes Leid. Da wirft der Gott seinen ganzen Frust vor die Füße und er schreit es so regelrecht aus sich heraus, ist ganz verzweifelt: Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Da steht im Hebräischen so ein Wort, wenn ein Mann eine Frau überwältigt. Er überredet sie, er überwältigt sie und sie lässt sich überwältigen und sie lässt sich überreden. Und das ist ja manchmal so ein Mischmasch, man kann das gar nicht so auseinanderhalten, was da wer die treibende Kraft ist. Und jetzt erlebt es der Jeremia und sagt, du hast mich überredet und ich, Idiot, habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark geworden. Du hast gewonnen. Ich aber habe jetzt die Misere. Ich bin darüber zum Spott geworden täglich und jedermann verlacht mich. Das ist seine Erfahrung. Wenn er also den Weisen, den Starken, den Reichen das Wort Gottes sagt, dann lachen sie über ihn, sie spotten über ihn, sie halten ihm ihre Abschlüsse entgegen, mein Abitur, mein Unidiplom, mein Doktorhut. Sie zeigen ihm ihre Häuser, sie zeigen ihm ihre Fahrzeuge, sie zeigen ihm die Bilder von ihren Reisen, sie zeigen ihm, mit wem sie sich schon alles ablichten haben lassen und mit wem sie alles in Beziehung stehen. Sie zeigen ihm, was sie alles leisten können und unterschwellig vermitteln sie ihm also Jeremia. Wenn es uns so gut geht, wenn bei uns alles klappt, mit der Bildung, mit den Familien, mit dem Wohlstand, da können wir nicht so viel falsch gemacht haben. Dann muss doch Gott mit uns zufrieden sein. Da können wir doch nicht viel falsch gemacht haben. Was willst du denn? Was willst du denn? Wenn Gott mit uns zufrieden wäre, dann würde er es uns doch nicht so gut gehen lassen. Und dann gucken Sie ihn an. Was hast du zu bieten als Prophet Gottes? Bist doch ein armer Schlucker. Schaff erst mal was. Zeig mal deine Diplome. Zeig mal deine Abschlüsse. Zeig das mal. Das ist seine Situation, in der Jeremia seinen Dienst macht. Und da kommt mir eine weitere Frage, was ist eigentlich Weisheit, was ist die Stärke und was ist der Reichtum eines Propheten? Eines Menschen, der von Gott berufen, der von Gott beschlagnahmt ist, was ist dessen Weisheit, dessen Stärke, dessen Reichtum? Und deshalb habe ich dieses Sondern so dick unterstrichen. Jeremia sagt, wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Also mit anderen Worten, Weisheit, Stärke, Reichtum eines Berufenen, eines von Gott beschlagnahmten Menschen. Weisheit, Reichtum und Stärke in den Augen Gottes ist Gott kennen. Erkennen, dass er der Herr ist. Das ist Weisheit, das ist Stärke, das ist Reichtum. Und die Frage ist dann natürlich gleich auch, kennst du ihn? Kennst du ihn? Als Herr. Als Herr. Was bedeutet es, Gott kennen, als Herr erkennen? Was bedeutet es auch, zu erfahren, zu erleben, er ist der Herr? Jede geistliche Biografie kennt dieses Erlebnis der Gottesbegegnung, wenn ich es mal so sagen darf. Kann man in der Bibel an all den Berufungsgeschichten schön studieren. Es ist immer so ein ähnliches Muster. Und das geht durch die ganze Kirchengeschichte durch bis zum heutigen Tag. Jede geistliche Biografie kennt so etwas wie ein Gotteserlebnis, eine Gotteserkenntnis. Deshalb haben wir gerade auch diese Geschichte von, oder diese bekannte Berufungsgeschichte von Petrus gehört. Und sie ist für mich eine Beispielgeschichte, wie ein Mensch Gott erkennt, wie sich über ihm plötzlich der Himmel öffnet und er bewusst wird, es gibt noch eine ganz andere Wirklichkeit Eine ganz andere Dimension als nur die Welt der Tische und Bänke, in der ich mich so den lieben langen Tag bewege. Wir haben die Geschichte gehört. Jesus geht am See Genezareth entlang und er sieht zwei Boote und die Fischer, Petrus und sein Bruder Andreas. Das andere Boot gehört Johannes und Jakobus, die Söhne des Zebedäus. Vier junge Männer, im besten Alter so zwischen 20 und Anfang 30, haben wir auch ein paar da, könnt ihr mal aufstehen, die in diesem Alter sind. So die zwischen 20 und Anfang 30, ja, haben wir ein paar, bleibt mal stehen. Also so stattliche junge Männer, kerliche Kerle, am Anfang des Familienlebens, im Einstieg oder eingestiegen in den Beruf, die haben schon Erfahrung gesammelt, die können schon was, die haben einen Gesellenbrief und sie gehen ihrer Arbeit nach, sie zahlen ihre Steuern, sie leisten was, sie haben ein Ziel, auf das sie hinleben, auf das sie hinarbeiten. Darum drehen sich ihre Gedanken, das dürfte ich widersetzen, die sind auch alle religiös sozialisiert. Sie sind in der jüdischen Tradition wirklich verwurzelt und die können im Schlaf das Glaubensbekenntnis, das jüdische Glaubensbekenntnis aufsagen. Wer weiß es? Höre Israel, der Herr ist Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Jüdisches Glaubensbekenntnis. Das können die auswendig aufsagen. Das hat man ihnen von klein auf beigebracht. Die können auch die 10 Gebote auswendig aufsagen. Die gehen am Sabbat regelmäßig in die Synagoge. Die spenden regelmäßig ihre Almosen. Sie sind in der jüdischen Tradition fest verankert. Aber kennen sie Gott? Kennen sie Gott? Von denen sagt doch keiner, ich bin ein sündiger Mensch von sich aus. Ich schaffe meine Sache, ich zahle meine Steuern, ich versuche meiner Frau treu zu bleiben oder bin meiner Frau treu, ich bete, ich spende und so weiter und so fort. Ich gehe regelmäßig in den Gottesdienst und wenn es geht, arbeite ich auch in der Synagogengemeinde mit. Also Sünder, das sind die anderen, die Räuber, die Ehebrecher, die Tagdiebe. Und jetzt kommt Jesus und steigt in das Boot, das Petrus gehört, bittet ihn, ein bisschen vom Land wegzufahren, damit er zu den Leuten reden kann. Petrus ist sich dafür nicht zu schade, diesem Jesus den Gefallen zu tun. Und er wartet die Predigt ab. Und dann sagt Jesus, jetzt fahr noch mal raus auf den See. Und er ist jetzt jemand, der den Beruf gelernt hat und er weiß, zu dieser Tageszeit macht man das nicht. Es gibt eine Zeit und eine Unzeit zum Fische fangen und jetzt ist eben die Unzeit. Und trotzdem lässt sich dieser Petrus auf Jesus ein, dieser Simon. Trotz aller Erfahrung. Und sie machen einen großen Fang. Und jetzt passiert bei Simon was. Jetzt hat er plötzlich eine Gottesbegegnung. Ihm öffnet sich die ewige Welt Gottes, eine andere Wirklichkeit. Und er sieht diesen Jesus plötzlich in einem völlig anderen Licht. Geh hinaus von mir, Herr. Und jetzt sagt er dieses Wort, Herr. Dieser Jesus, du redest nicht nur von Gott, du bist Gott. Und ich bin ein sündiger Mensch. Und Sünde ist in dem Fall nicht irgendwie eine moralische Verfehlung, sondern er merkt, da tut sich mir eine andere Welt auf. Und ich und diese andere Welt, wir passen nicht zusammen. Das ist Sünde. Ich passe nicht zu Gott diese Erkenntnis. Geh hinaus von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Bei all dem, was ich gut mache, da gibt es ja nichts auszusetzen. Wie er Fische fängt und sie verkauft und sein Geld damit verdient. Aber bisher hat Petrus bei all seiner Frömmigkeit auf sich selbst vertraut, auf seine eigene Gerechtigkeit vertraut. Und jetzt kommt bei ihm die Gotteserkenntnis und jetzt kommt bei ihm die Selbsterkenntnis und das gehört eigentlich immer zusammen. Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis. Und das kann man in jeder Berufungsgeschichte in der Bibel und auch in vielen geistlichen Biografien beobachten. Der Mensch erkennt sich selbst im Lichte Gottes. Er lernt Gott kennen und dann fängt er an, nicht mehr auf seine eigene Gerechtigkeit, auf das, was er selbst machen kann, zu vertrauen, sondern auf Gottes große Barmherzigkeit. Also, wahre Weisheit, wahre Stärke, wahrer Reichtum in den Augen Gottes ist, wenn sich Gott einem Menschen offenbart. Wenn Gott den Vorhang, der die sichtbare und die unsichtbare Welt voneinander trennt, beiseite schiebt und sich der Mensch plötzlich in einem völlig neuen Licht sieht. Was bedeutet das jetzt nun, wenn man das erfahren hat? Sollte es auch Jeremia erfahren. Er ist der Herr. Und jetzt muss Jeremia seinen Zeitgenossen, den Weisen in der Politik und auch in der Religion, den Starken in der Wirtschaft und den Reichen und den Schönen sagen, worauf ihr in eurer Weisheit und eurer Stärke und eurem Reichtum baut, das hat alles keinen Bestand. Dann darauf, oder an den Dingen, an denen ihr so festhaltet, worauf ihr so stolz seid, dein Haus, dein Auto, dein Boot, das hat alles keinen Bestand. Es ist also eine unangenehme Botschaft, die Jeremia seinen Zeitgenossen zu vermitteln hat. Ich habe 3 Stellen rausgesucht, es gibt noch mehr, also ich lade euch ein, euch mal mit dem Propheten Jeremia zu beschäftigen. Eine Stelle, Jeremia 2, gleich am Anfang, so ist er aufgetreten. Im Namen Gottes muss er sagen, mein Volk, lauter ehrsame Leute, die ihren Beruf machen. Mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und sie machen sich Zisternen, die doch rissig sind und das Wasser nicht halten. Damals in Israel gab es eben diese 2 Wasserquellen oder die 2 Wassermöglichkeiten, um Wasser zu haben. Die Quelle, der Brunnen oder die Zisterne. Da hat man das Regenwasser drin aufgefangen. Das hat man ein Loch gegraben in der Erde. Und wenn es genügend geregnet hat, war die zwar voll, aber irgendwann ist es, wenn es lange Zeit trocken war, ist die Zisterne versickert. Und so sagt Jeremia, im Namen Gottes, so ist mein Volk. Sie verlassen die lebendige Quelle, sie machen sich eine Zisterne, die das Wasser nicht halten kann. Sie vertrauen auf ihre eigenen Werke und auf ihr eigenes Können. Sie halten sich an Dinge, die keinen Halt geben. Ein zweites Bild, Jeremia 8. Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit. Turteltaube, Schwalbe und Drossel halten die Zeit ein, in der sie wiederkommen sollen. Aber mein Volk will das Recht des Herrn nicht wissen. Mit anderen Worten, sie vertrauen in ihrer Weisheit, in ihrer Stärke, ihrem Reichtum, auf ihre eigene Gerechtigkeit. Dann sagt Jeremia, im Auftrag Gottes, selbst die Zugvögel, die sind klüger. die wissen, wann sie gehen müssen, die wissen, wann sie kommen müssen. Und ihr meint es alles selbst zu wissen, wie es geht. Dann noch eine dritte Stelle, Jeremia 17. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann und die Männin, gendergerecht ausgedrückt, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht in seinem Herzen vom Herrn. Er vertraut auf seine eigene Stärke, auf seine eigene Gerechtigkeit. Und wer das macht, das kann man ja machen, aber in den Augen Gottes, der ist wie ein Strauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern der wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Auf die eigene Gerechtigkeit zu vertrauen, das ist wie ein Leben in der Wüste. Ich muss es mir ständig selbst bestätigen. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Gesegnet ist der Mann, gendergerecht die Männin, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Jetzt kommt dieses Bild, was wir auch aus Psalm 1 kennen. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Und obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Ein Mensch, der auf die Barmherzigkeit Gottes vertraut, sorgt sich nicht. Ein Mensch, der auf die Barmherzigkeit Gottes vertraut, sorgt sich nicht. Wer auf die eigene Gerechtigkeit baut, der sorgt sich natürlich. Wer auf die Barmherzigkeit Gottes traut und baut, der sorgt sich nicht. Auch wenn die Hitze kommt, fürchtet er sich nicht. Seine Blätter bleiben grün. Er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Boah. Also das muss Jeremia dem Volk hier vorhalten. Ihr baut auf eure eigene Gerechtigkeit und nicht auf Gottes Barmherzigkeit. Ihr baut auf eure Weisheit, auf eure Stärke, euren Reichtum. Ihr vertraut auf euer Technisches, auf euer Medizinisches, auf euer Organisatorisches, auf euer Militärisches, auf euer politisches Know-how. Ich könnte die Liste jetzt noch lange fortsetzen. Und ihr vergesst Gott. Und dann habt ihr die Sorgen. Und dann habt ihr die Sorgen. Es geht nicht. Gott kennen, dass er der Herr ist, und Sorgen haben, das gehört nicht zusammen. Sie geben sich zwar fromm, aber sie leben und tun so, als ob es Gott nicht gäbe. Und darum sagt Jeremia, wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Also wahre Weisheit, wahre Stärke, wahrer Reichtum in den Augen Gottes ist Gott kennen, dass er der Herr ist. Leo Tolstoi hat das mal so schön ausgedrückt. Gott kennen ist Leben. Er ist der Herr. Jetzt kommt morgen wieder der Alltag. Und die Frage wird natürlich sein, vertraue ich auf meine Gerechtigkeit, was ich kann? oder auf Gottes Barmherzigkeit. Wir wollen beten. Lieber Jesus Christus, wir danken dir, dass du der Anfänger und der Vollender des Glaubens bist. Darum bitte ich dich, dass du dich uns immer wieder offenbarst, dass du uns zeigst, wer du bist und wer wir sind, und dass du uns zu erkennen gibst, dass du der Herr bist, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Und du kennst uns durch und durch. Und du weißt auch, was für uns das Wertvollste ist in unserem Leben, worauf wir so richtig stolz sind, was wir so richtig an uns gut finden. Das kennst du ja alles. Offenbare du dich neu in uns, an uns, in unserer Zeit, in den Fragen und Ängsten, in denen wir jetzt drin sind. Und wir danken dir, dass du uns jetzt auch im Sakrament begegnen willst und dass du uns zusprichst, mein Leib für dich gegeben, mein Blut für dich vergossen. Du bist mein Kind. Erbarme du dich über jeden von uns. Amen.